Das Thema lautet: Evangelisation ist ein Prozess, und ich möchte einige Verse aus Johannes 4 vorlesen. Und zwar Johannes 4, diese Verse, wo die samaritische Frau geht, ihre Stadt zu evangelisieren, und Jesus mit seinen Jüngern spricht. Und Jesus spricht zu ihnen, Johannes 4, 34: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt? Siehe, ich sage euch, hebt die Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Der da erntet, empfängt Lohn, und der sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der da sät und der da erntet, sich gemeinsam freuen. Denn hierin ist der Spruch wahr: Ein anderer ist es, der da sät, und ein anderer, der da erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet, ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Um den Prozess der Evangelisation zu beschreiben, benutzt Jesus das Bild von Saat und Ernte. Errettung von Menschen gleicht ein Stück weit dem Prozess, bis eine Ernte, der Prozess, der einer Ernte im landwirtschaftlichen Sinn vorausgeht. Und durch dieses Bild der Ernte macht Jesus einige Dinge deutlich. Er macht erstens deutlich, dass es jetzt und hier eine Ernte gibt. Der Grund dafür ist, weil schon Leute geistlich gearbeitet haben vor euch, bevor ihr gelebt habt, vor eurer Generation. Die geistliche Arbeit hat es immer gegeben. Und jetzt bist du geboren und du hast dich bekehrt und du bist in die geistliche Arbeit eingetreten. Andere haben gearbeitet, ihr tretet in diese Arbeit ein. So, wir sind nicht die Ersten. Es gibt eine Zeit, es gibt jetzt eine Ernte, weil die geistliche Arbeit schon länger existiert. Zweitens, der da erntet, empfängt Lohn. Das braucht man nicht umsonst tun. Das ist eine sehr lohnende Tätigkeit, eine sehr lohnende Investition des Lebens, zu ernten, für im Reich Gottes zu arbeiten. Ja. Aber die Jünger, die hatten nicht die richtige Perspektive für die geistliche Arbeit. Hier war eine große Ernte in Samaria. Ja. Eine ganze Stadt war bereit, sich zu bekehren. Er sagt, ihr müsst die Augen aufheben und anschauen, die Felder, da ist weiß. Zur Ernte. Die Jünger dachten, hier in Samaria ist keine Ernte. Da ist nichts los. Wir gehen jetzt nach Jerusalem und da bekehrt sich vielleicht der Hohepriester und dann geht es richtig los. Gell? Aber hier in Samaria, da gibt es keine Ernte. So, was die Jünger fehlte, war die richtige Perspektive, und sie müssen die Augen aufheben und mit dem Blick von Jesus die Welt sehen. Und wir wollen uns fragen, ja, was ist denn die richtige Perspektive in Bezug auf die geistliche Arbeit? Wie gesagt, die Apostel konnten ernten. Jesus sagt, ich habe euch gesendet zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Warum? Weil andere haben schon gearbeitet. Und so gibt es auch für uns jetzt hier eine Ernte, weil andere vor uns gearbeitet haben. Bei den Aposteln war es klar, im Judentum, da war die Synagoge, die Unterweisung in der Synagoge, da war die Geschichte Israels, die Menschen kannten. Sie wussten vom Eingreifen Gottes in der Geschichte ihres Volkes, sie wussten von den Propheten und den Warnungen und so weiter. Sie hatten eine gute Vorbereitung. Andere haben gearbeitet, die Propheten, Mose, die Geschichte. Gott hat gewirkt in der Geschichte. Und so ist es auch bei uns. Wir sind nicht in einem Vakuum hineingeboren. Es gab Christen, auch in Österreich, die gearbeitet haben, bevor ich überhaupt gläubig war. Ich war noch ein ganz guter Heide, dann sind schon Leute durch Österreich gezogen und haben Traktate verteilt, christliche Bücher verteilt und so weiter. Ja. Und so ist es auch in Deutschland. Ja. Leute haben hier das Evangelium verkündigt vor deinen Großeltern. Ja. Und es gibt christliche Literatur und so weiter. Eine Fülle von geistlicher Arbeit ist schon in deinem Land geschehen und jetzt kannst du eintreten. Du folgst dem Herrn nach und der Herr ruft dich, tritt in diese Arbeit ein, mach weiter, was andere vor dir gearbeitet haben. Und da gehört natürlich auch Ernte dazu. Und dazu ist es auch vielleicht notwendig, dass wir die Augen aufheben, so wie die Jünger, und die richtige Perspektive haben für die Ernte. Ja? Augen aufheben, das finde ich immer so einen, das ist vielleicht auch ein Stück weit ein bildhafter Ausdruck. Ja? Wir sind vielleicht mit uns selbst beschäftigt. Nabelschau, schauen, wie rund er ist und wie es in unserer Gemeinde ist. Und wir sind mit unseren Problemen beschäftigt und mit unserer Gemeinde und uns und unserer Familie und der Arbeit und. Und wir müssen die Augen von uns weg, von unserer Gemeinde weg zu der Ernte. Da gibt es eine Ernte da draußen. Der Gott arbeitet. Und es gibt eine Ernte einzufahren. Unsere Länder haben ein großes geschichtliches Erbe. Es gibt Zitate und Aussagen aus der Bibel, die bekannt sind. Es gibt zahllose Hinweise in der Literatur und in der Musik auf Christus und aufs Evangelium. Ja, ich habe gerade dem Matthias erzählt, wir haben Bekannte, er ist Chorleiter, die Leute sind sehr weit weg vom Evangelium und von dem christlichen Glauben, aber er ist ein Vollblutmusiker. Ja, und er hat gesagt, mir scheint dieser Satz, du bist der rechte Weg, die Wahrheit und das Leben, das scheint mir so ein zentraler Satz des Christentums zu sein. Dann sage ich, wie kommst du da drauf? Und dann sagt er, ja, die Worte sagen wir nichts, aber wie Bach das vertont hat, da kommt so etwas rüber, sagt er, als wie wenn das Zentrale, die zentrale Botschaft des Christentums wäre. Oh, nicht schlecht, oder? Das heißt, es gibt hier in unserer Kultur, in unserem Umfeld, gibt es so viele Hinweise, Leute sind vorbereitet, die Bibel ist weit verbreitet, Menschen hatten schon Begegnungen mit Christen, Literatur auf Reise bekommen, Religionsunterricht war vielleicht nicht nur schädlich, ja, Gottes Geist wirkt in all diesem, er zieht Menschen, ja, Gott versucht die Herzen der Menschen zu erreichen, sie zu überführen. Ich habe euch das Beispiel erzählt gestern von Bad Ischl, die Bewahrung, wie plötzlich die Leute alle gemerkt hatten, ja, meine Güte, Gott hatte mich auch schon einmal bewahrt, ja, ich müsste ja schon tot sein. Ja. Leute erleben eine Bewahrung, der Tod eines Angehörigen, die Geburt eines Kindes und so weiter. Und da sind Menschen, die sind schon vorbereitet, sie sind nahe dran und wir müssen einfach den Blick dafür haben, um sie zu ernten. Ja. Jesus hat auch, ein Schriftgelehrter kommt zu ihm, er fragt ihn wegen die Gebote und Jesus sagt, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Er ist nicht drinnen, aber da gibt es Menschen, die sind nahe dran. Und da gibt es auch um uns herum Menschen, die sind nahe dran. Und dann sind Leute, die sind weit weg von Christus. Ja? Die haben überhaupt keine Ahnung, die kommen vielleicht von einer anderen Kultur, anderen Hintergrund, die sind gar nicht von uns hier geprägt. Oder selbst in Deutschland oder Österreich kann man aufwachsen, ohne dass man eine Berührung hat schon mittlerweile mit dem christlichen Glauben. Die sind weit weg. Und dazwischen gibt es hier die Abstufung. Ja? Und da müssen wir die Augen aufheben. Menschen sind unterschiedlich weit weg und Gott wirkt in dieser Welt und er versucht, Menschen zum Herrn Jesus zu ziehen und wir steigen in diese Arbeit ein. Und dann gibt es Menschen, sie haben eine negative Einstellung gegenüber dem christlichen Glauben. Sie wenden sich ab, sie haben eine schlechte Erfahrung gemacht, sie sind durch Literatur negativ geprägt, sie haben eine negative Argumente gehört und sie wenden sich vom Glauben ab und sie gehen in die entgegengesetzte Richtung. Vielleicht können wir die Folie mal zeigen von Dr. Engel. Ja. Dr. Engel war ein Mitarbeiter von Billy Graham in seinen Evangelisationen und der hat versucht, das so ein bisschen aufzugliedern, dass Menschen unterschiedlich weit weg sind von Christus. Ja. Und da gibt es eben Menschen, die hat er bei -7 eingeordnet, die kommen zum ersten Mal in Berührung mit dem Evangelium und manche wissen schon ein bisschen was und das geht bis minus 1 runter und dann ist die Bekehrung und die Wiedergeburt und dann ist natürlich das geistliche Wachstum als Gläubiger, das läuft auch in verschiedenen Stufen ab. Ob man jetzt das alles genauso formuliert, die einzelnen Punkte, das ist egal. Es geht um dieses Prinzip, das können wir sicher unterschreiben, dass Menschen unterschiedlich weit weg sind und dass Leute bestimmte Stufen durchlaufen müssen, bevor sie eine Entscheidung für Christus treffen wollen. Und da sind drei Spalten, so wie ich das auch gestern gesagt habe. Der Heilige Geist, er überführt von Sünde, der wirkt an den Herzen, er benutzt den Evangelisten die Verkündigung dazu und eben die Leute reagieren auf diese Verkündigung, auf das Wirken Gottes unterschiedlich und stehen unterschiedlich weit weg von dieser Bekehrung, von dieser Wiedergeburt, von einem geistlichen Leben. Und wir müssen verstehen, dass Gott Menschen versucht, in diese Richtung zu bringen und dass Gott ständig wirkt in dieser Welt. Andere haben vor euch gearbeitet, ihr seid in die Arbeit getreten. Das ist eine Seite. Aber das ist nur eine Seite. Das Neue Testament zeigt auch eine andere Seite. Es gibt nämlich einen umgekehrten Prozess. Den Prozess, der Prozess der Säkularisierung. Wir haben zwei entgegengesetzte Prozesse in dieser Welt. Einerseits Gott zieht Menschen zu sich und andererseits es gibt eine Kraft, einen Geist in dieser Welt und das menschliche Fleisch, das sich von Gott wegwendet, die Rebellion des Menschen. Der größte Säkularisierungsprozess oder dieser Säkularisierungsprozess wird beschrieben in Römer 1. Ja? Sie kannten Gott, sagt Paulus, aber sie fanden es nicht gut, Gott in Erkenntnis zu halten. Sie wollten ihn weder als Gott verherrlichen, noch ihm Dank darbringen. Und sie gaben sich als weise aus. Sophos im Griechischen, weise. Sie hielten sich für klug, nicht für primitiv. Wir sind klüger, wir brauchen das nicht mehr. Und sie überlegten und in ihren Überlegungen sind sie in Torheit verfallen. Und sind da geendet, dass sie das Geschaffene verehrt haben, anstatt den Schöpfer. Ja. Und wenn man Römer 1 durchliest, ja, das heißt es, die Wahrheit mit Ungerechtigkeit niederhalten, ja, steht da. Wir erleben diesen Säkularisierungsprozess. Wir erleben, dass die Wahrheit Gottes, das, was Gott geoffenbart hat, niedergehalten wird. Was hat Gott geoffenbart? Römer 1, er sagt, in dem Gemachten wird der Schöpfer wahrgenommen. Und da gibt es jetzt das, was diese Wahrheit niederhält. Ja, die Schöpfung, das ist nicht ein Schöpfer, man erklärt durch Evolution, und man braucht keinen Schöpfer mehr, man hält die Wahrheit nieder. Die Wahrheit, die Gott geoffenbart hat, der Bibel, das Wort Gottes, ja, Gott hat es geoffenbart, gezeigt, die wird niedergehalten. Die Theologen, die Bibel eigentlich und das Wort Gottes verkündigen sollten, den Glauben verkündigen sollten, sagen, das ist nicht wahr, das wird kritisiert und so weiter, das ist ganz anders zu verstehen. Die Wahrheit wird niedergehalten. Die moralische Wahrheit, die geoffenbart ist im Wort Gottes und im Gewissen des Menschen, sie wird niedergehalten. Ja, früher war das so, aber heute, wir haben eine Moralevolution und heute ist nicht mehr so und so weiter. Und wir sehen, wie die Wahrheit Gottes durch Ungerechtigkeit niedergehalten hat, wie der Mensch in sich eine Abneigung hat gegen Gott und wie er sich rechtfertigt, sich von Gott abzuwenden und wie er weggeht von Gott. Und wir leben inmitten dieser zwei gegensätzlichen Strömungen. Einerseits den Prozess der Evangelisation, was Gottes Geist wirkt, die geistliche Arbeit, eine Bewegung zu Gott hin. Und es kommen auch regelmäßig Menschen zum Glauben und es gibt eine geistliche Ernte. Und in manchen Ländern eine große Menge. Wir erleben das vielleicht nicht so hier, aber es gibt eine große Menge von Menschen, die sich täglich zu Jesus Christus bekehren. Wir würden den Mund nicht mehr zu bekommen, wenn wir gerade wüssten, wie viele Menschen sich gerade heute zu Jesus Christus bekehren und auf der ganzen Welt und wiedergeboren werden. Wir würden nur so staunen, wenn wir das wüssten jetzt, was gerade vor sich geht. Ja? Aber andererseits gibt es ein kräftiges Ziehen von Gott weg in dieser Welt. Paulus nennt es im 2. Thessalonischer Brief, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist wirksam. Wir sollten uns nicht ein einseitiges Bild machen. Wir sollen den richtigen Blick haben. Wir müssen die Augen aufheben. Wir müssen mit Gottes Sicht die Welt sehen. Ja? Wir sollten uns keine Illusion hingeben. Es gibt eine kräftige Strömung, die Menschen von Gott entfernt. Die Gesetzlosigkeit. Ja? Der Geist, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, Epheser 2. Dieses Wort wirksam bedeutet eigentlich so viel in der Originalsprache wie aufstacheln. Der Menschen gegen Gott aufstachelt. Ja? Und das ist ja tatsächlich, du fragst jemand und so, junger Mensch, begabter junger Mensch, und sagst, möchte dich einladen, wir haben einen Gottesdienst bei uns in der Gemeinde, auch für Gäste, möchtest du nicht auch mal kommen und so weiter. Und die reagieren heftig. Wie kann das sein? Was hat Gott ihnen getan? Das ist ein Geist, der verantwortlich ist, der negativ aufstachelt gegen Gott. Ja? Also der Prozess der Evangelisation, der Prozess, dass es weitergeht, es geht ein längerer Prozess dem Ganzen voraus. Ja? Menschen sind unterschiedlich weit weg von Christus. Ja? Und der Prozess der Säkularisierung. Ja? Wir erleben das und wir sind irgendwie in diesem Spannungsfeld drinnen. Manchmal neigen wir dazu, dass wir auf die negativen Entwicklungen um uns herum schauen, dass wir sehen, was alles schief läuft. Wir sehen auf den Prozess der Säkularisierung um uns herum und wir sehen gar nicht mehr, was Gott eigentlich tut. Wir sollen eben, wie gesagt, keinen einseitigen Blick haben für das geistliche Werk. Ich habe mir da ein paar Dinge aufgeschrieben, aber ich habe das alles jetzt durcheinander gebracht. Ich wollte eigentlich was anderes sagen, als ich mir aufgeschrieben habe. Darum bin ich jetzt ein bisschen durcheinander. Aber das kann manchmal vorkommen, dass man ein bisschen durcheinander kommt. So, zwei Strömungen. Einerseits Gottes Wirken zu Gott hin, eine Bewegung zum Glauben hin, und andererseits ein Wirken vom Glauben weg. Und wir sollten uns kein einseitiges Bild machen von der Welt. Evangelisation ist ein längerer Prozess von Saat und Ernte. Gleichzeitig gibt es eine böse Saat, sagt der Herr Jesus. Er lässt Unkraut und Weizen zusammen aufwachsen und der Knechte sagen, ja, wer hat den Samen, den durch guten Samen gesät, wer hat den anderen Samen gesät? Und Jesus sagt, ja, da gibt es einen Feind, seliger Mensch, der hat den bösen Samen gesät. Ja. So, wir haben in der ganzen Bibel diese Aufteilung, oder die zeigt, okay, es gibt ein Werk Gottes, es gibt etwas, was im Reich Gottes wächst, zu Gott hin, aber gleichzeitig gibt es eine böse Saat, gibt es ein Wirken von Gott weg. Und die Frage ist natürlich nun, welche Anwendungen sollten wir aus der Tatsache ziehen, dass das Evangelisieren ein Prozess ist von Säen, Wachsen und Ernten. Ja? Wir werden Menschen treffen, die sind eben unterschiedlich weit weg. Da gibt es Menschen, die sind gleichgültig, solche, die sind angerührt, solche, die sind weit weg, solche, die negativ eingestellt sind, die sich gerade wegbewegen. Und wir brauchen die Augen, die offenen Augen, um das zu sehen. So, welche Anwendungen soll ich machen? Ich muss zunächst einmal Geduld haben. Ich kann nicht unbedingt erwarten, dass sich jeder einfach sofort bekehrt, mit dem ich rede. Ich muss sehen, wo der steht. Es ist unter Umständen ein längerer Prozess. Wir haben Leute, die länger in Berührung sind, in Bibelkreisen und so weiter, bis sie sich bekehren. Ja? Kann manchmal ein paar Jahre dauern. Und wenn sich dann jemand bekehrt, das ist immer ganz lustig, dann wollen sie ihre Bekannten immer, dass die alle sich gleich bekehren. Sie selber haben 5 Jahre gebraucht, ja? Bis sie dann endlich so weit sind. Und dann sind sie ganz böse, wenn ihre Mutter sich nicht gleich bekehrt oder sowas. Ja? Ich kann mich erinnern, ich habe von dieser Frau, dieser Lichtfrau erzählt, die sich von Licht ernähren wollte. Und ich kann mich erinnern, sie hat sich dann bekehrt und dann haben wir in ihrer Nachbarschaft so Leute eingeladen, um über einen Glauben zu sprechen, über verschiedene Themen zu sprechen. Und da waren die Leute dabei und die Leute sind heute bei uns in Österreich großteils auch esoterisch angehaucht und der eine hat erzählt von einem Paracelsus, der da die Heilmethoden und hin und her. Und auf einmal ist diese andere Frau, die sich schon bekehrt hatte, diese Lichtfrau nenne ich sie mal, aufgestanden und gegangen. Ja, und da habe ich sie nachher gefragt, wieso bist du nicht geblieben bei der Diskussion? Sie sagt, ich halte das blöde Geschwafel doch nicht aus, hat sie gesagt. Ich sage, vor einem Jahr hast du auch so geredet, habe ich gesagt. Ja, es ist schon so, es ist ein längerer Prozess und wir müssen da mit Geduld dran arbeiten. Dann, ich sollte Evangelisation nicht nur als ein Prozess, also nicht nur als Ernten betrachten. Ja, manchmal sind wir so darauf ausgerichtet, dass wir Evangelisation, okay, wir machen eine Evangelisation, wir machen einen Bekehrungsaufruf und die Leute sollen sich bekehren. Und ich habe am ersten Abend davon gesprochen, dass der Bekehrungsaufruf ein wirklich wichtiger Teil der Evangelisation ist. Aber ich soll nicht die Evangelisation als nur diesen Schritt betrachten. Das ist ein Teil der Evangelisation. Ja? Von Bekehrungsaufruf hin zur Bekehrung. Aber oft verstehen wir unter Evangelisation nur das. Wir machen Evangelisation und da rufen wir sie zur Bekehrung auf. Aber das ist nur ein Teil. Wir sollten als Gemeinde da regelmäßig in diesem Prozess uns einklinken. Das heißt, es ist vielleicht notwendig, dass wir regelmäßig einfach auch säen in unserer Stadt. Säen mit Literatur, säen durch Veranstaltungen, säen durch Kontakte knüpfen, dass man einfach einmal sät, ja, und schauen, wie es weitergeht. Ja. Und alles, was ich an Erfahrung habe in Evangelisation, ist, man muss kontinuierlich arbeiten. Wenn man nur so punktuell arbeitet, passiert gar nichts. Weißt du, wir machen punktuell, jetzt eine große Phase, jetzt machen wir großen Wirbel, jetzt ist alles schaut auf uns und dann hört man wieder nichts mehr. Das ist nicht, wie es funktioniert. Es funktioniert, wenn man kontinuierlich im Stillen arbeitet, wenn man seine Bibelkreise macht, wenn man Kontakte knüpft zu Menschen, wenn man das Evangelium aussät, wenn man bereit ist zu Gesprächen, wenn man offen ist, Zeugnis zu geben. Wenn das einfach eine kontinuierliche Arbeit der Geschwister der Gemeinde ist, dann passiert vielleicht nicht großes, spektakuläres, gewaltiges, heute haben sich 3000 Leute taufen lassen oder sowas, ja. Aber dann passiert nämlich genau das, was der Herr hinzutut, die gerettet werden sollen. Ja? Wenn wir bedenken, der Apostel hat gesagt, ich habe euch gesandt zu ernten, worin ihr nicht gearbeitet habt. Und die Apostel konnten tatsächlich ernten. Ja? Der Petrus predigt dort in Jerusalem. Und es bekehren sich 3000 Leute und wir lesen das in der Apostelgeschichte und sagen, ach, wenn wir nur so vollmächtig predigen könnten wie der Petrus, dann würden sich bei uns auch 3000 Leute bekehren. Das ist eine sehr einseitige Sicht der Dinge. Natürlich denke ich auch, vollmächtige Predigt, geisterfüllt, ist absolut notwendig, aber das ist nicht unbedingt gesagt. Denn wie gesagt, Jesus sagt, andere haben vor euch gearbeitet. Es war ein ganz bestimmter Zeitpunkt. Schauen wir die Zuhörerschaft von Petrus an, was die erlebt hatten. Die sind erzogen worden in einer jüdischen Synagoge, sind unterrichtet worden in allen Dingen des Gesetzes und so weiter und haben vom Messias gelernt und. Sie haben Johannes den Täufer predigen hören und die meisten sind wahrscheinlich zu ihm hinausgegangen und hatten sich von ihm taufen lassen und haben gesagt, der hat recht, ich bin ein Sünder und ich muss wirklich schauen, dass ich vor Gott in Ordnung komme. Die Leute haben 3,5 Jahre Jesus gehört, gesehen, gehört von seinem Wirken, Heilungen und so weiter. Und sie haben selber geschrien ans Kreuz mit ihm. Und sie haben seine Kreuzigung miterlebt. Und dann steht der Petrus da und sagt, er ist auferstanden, er ist der Christus, ihr habt ihn gekreuzigt. Und dann bekehren sich 3000 Leute. Ja. Erst dann kann die Ernte eingefahren werden. Schau mal, welche eine Vorarbeit in diesem Volk geschehen ist, auf diesen Punkt hin. Und wenn wir jetzt mit Leuten zu tun haben, die nicht diesen Prozess vorher durchlaufen haben, dann ist die vollmächtige Predigt nicht mit dieser Wirkung. Ja, wir haben den Apostel Paulus in Athen beobachtet. Wie viele Leute haben sich bekehrt nach seiner Predigt? Man, es haben sich, glaube ich, 3 Leute oder so bekehrt. Ist nicht schlecht, nach einer Predigt 3 Leute sich bekehren. Ich meine, ist gut. Ja? Aber es waren nicht 3000. Warum nicht? Die Leute, die zu denen in Athen gesprochen haben, die hatten lange nicht diese Vorarbeit durchlaufen. Und es war nicht so, dass der Apostel Paulus in Athen weniger vom Heiligen Geist erfüllt war als Petrus in Jerusalem. Es ist die andere Vorarbeit. Und so sollten wir kein einseitiges Bild haben von dem Ganzen, sondern wir sollen sehen, die Leute sind unterschiedlich weit weg. Wir klinken uns ein in diesen Prozess. Wir arbeiten. Es gibt einen Prozess der Säkularisierung. Und wir sollten nüchtern sein und wir sollten nicht denken, ganz Deutschland wird sich bekehren, wenn wir nur richtig alle Christen zusammenschließen und alle beten und dann wird sich die ganze Deutschland bekehren. Ja? Es ist wahr, wir sollten als Christen zusammenhelfen und zusammen die Welt erreichen, aber es gibt einen anderen Prozess. Gleichzeitig in unseren Kreisen ist die Gefahr da, dass wir nur auf den Prozess der Säkularisierung schauen und dass wir sagen, oh, jetzt haben sie wieder ein Buch und die Atheisten und so weiter und die Theologen und wir entmutigen uns gegenseitig, indem wir immer uns nur diese Dinge erzählen, die negativen, die passieren und die negative moralische Entwicklung in unserem Land und wahnsinnig und die homosexuellen Ehe ist jetzt erlaubt und die dürfen Kinder adoptieren, wie schlimm. Und wir sehen all den Prozess der Säkularisierung. Wir reden als Gemeinde drüber, wir reden persönlich und privat in Kreisen drüber und was indirekt passiert, eine Entmutigung, dass man denkt, na, wie geht's denn bergab in unserer Gesellschaft? Wie ist alles so schlimm und wie ist alles so furchtbar? Ja? Und indirekt haben wir dann wieder den Blick nicht richtig. Und trotzdem gibt es eine Ernte. Trotzdem wirkt Gott und zieht Menschen mitten aus dieser Welt heraus. Denn der Säkularisierungsprozess in Römer 1, der dort beschrieben wird, ist ein Gericht. Aber das ist nicht ein endgültiges Gericht, sondern das ist ein Gericht, dass sie an ihren eigenen Leibern ihr verkehrtes Handeln und ihr Abwenden von Gott spüren und ihre eigenen Leiber schänden. Und so ist der Säkularisierungsprozess und das Abwenden von Gott etwas, das Menschen ans Ende bringt. Und Gott hofft dann, wenn sie ans Ende kommen, kehren sie vielleicht um. Und bei wie vielen Leuten ist das schon passiert, dass sie mit ihrem gottlosen Leben ans Ende gekommen sind und dann umgekehrt sind. So der Säkularisierungsprozess, warum Gott den dahin gibt und die Leute sagt, okay, wenn ihr euch abwenden wollt, dann gebe ich euch dahin. Und dann werdet ihr die Folgen des Abwendens spüren. Der hat eigentlich das Ziel, dass sie ans Ende kommen und umkehren. Der hat nicht das Ziel der Verdammnis. Und so ist auch der Säkularisierungsprozess, den wir um uns herum erleben, das ist von Gott auch schon ein Stück weit zugelassen, damit die Menschen ans Ende kommen und damit dann der andere Prozess einsetzen kann bei Menschen. Wenn wir in der Geschichte Deutschlands und auch Österreichs haben wir das praktisch schon einmal erlebt im letzten Jahrhundert. Ja? Vor dem Krieg, als das Evangelium des Nationalsozialismus kam, waren die Kirchen leer. Ja? Alles, was man liest über diese Zeit, da niemand ging mehr in die Kirche. In Österreich, im heiligen Land Tirol, ist in jedem Haus ein sogenannter Herrgottswinkel, wo das Kreuz hängt und das Bild geschmückt ist. Da hang das Hitlerbild, das Kreuz war weg, in vielen, vielen Häusern. Das Kreuz runter, Hitler rauf. Ja, das war ein Säkularisierungsprozess, der war ziemlich rapide, ging es da abwärts und Gott hat sie dahin gegeben. Aber nach dem Krieg, was war nach dem Krieg? Die Kirchen waren nicht nur voll, sondern vor der Kirche haben sie Lautsprecher aufstellen müssen, weil die Leute nicht Platz hatten in der Kirche. Die Leute kamen ans Ende und sind wieder und es gab wieder eine größere Erweckung.